Bevor ich wieder in die Geschichte einsteige aus dem 2. Mose, diesmal aus Kapitel 35 ab Vers 30, werde ich im Neuen Testament einen Text uns lesen. Der gehört eigentlich nicht zur Predigt. Der gehört zu der Zeit, die wir gerade hinter uns haben. Ich möchte euch einladen, einfach nochmal zurückzulehnen und diese Gedanken zu hören, die Paulus im Epheser Kapitel 1 uns geschildert hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seinen Weg erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen, alles unter das Haupt von Christus zu bringen, alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die früher schon auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet ihr auch mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir erst noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Das Stichwort, das ich verbinde mit dem, was jetzt kommt aus der Predigt, ist, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Wir haben letztes Mal gehört, dass Gott einiges geschenkt hat an Materiellem, das die Israeliten wie durch ein Wunder in der Wüste hatten, wo es eigentlich nichts gibt. Wir lesen in dieser Geschichte weiter, wie dann diese Materialien, die Gott bestimmt hat, schon vorher in seinem Plan, er hat alles genau bestimmt, es braucht Akazienholz, es braucht Gold, es braucht Stoffe, es braucht Farbstoffe, Metall, Bronze. All das wusste Gott im Voraus. Wenn das Material da ist, dann braucht es noch einen Schritt, bevor etwas real wird. Das ist einfach ein Materialhaufen. Jetzt braucht es Menschen, die das umsetzen, die bestimmte Fähigkeiten und Gaben haben, die mit diesem Rohmaterial das tun, was Gott möchte. Das ist der große Bogen der Geschichte, die wir heute anschauen. Aber wir steigen ein, dass wir den Text, der dazugehört, einmal hören. Und dann nehmen wir uns nochmal Zeit, so richtig in die Geschichte einzutauchen. Ich lese ab Vers 30 in 2. Mose 35. Da sagte Mose zu den Israeliten: Seht, Jahwe hat Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und mit kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Dazu hat Jahwe ihm und Oholiab ben Ahamasach aus dem Stamm Dan die Gabe geschenkt, andere zu unterweisen. Beiden hat er die Fähigkeit gegeben, jeden Entwurf eines Kunsthandwerkers, Kunststickers oder Buntwirkers ausführen zu können, ob es um blauen und roten Purpur, Karmesinstoff oder Leinen geht, um Weberei oder Stickerei. Sie können alle möglichen Entwürfe machen und sie ausführen. Es ist ein Traum, wenn die richtigen Leute an der richtigen Stelle zum Einsatz kommen. Das ist nicht immer so. Kennt ihr den Witz vom Handwerker, der aufs Arbeitsamt bestellt wurde, weil man nicht zufrieden war mit seiner Leistung? Die Sachbearbeiterin hatte ihn vor sich und sprach ihn an. Wir haben Sie an so viele Baustellen vermittelt. Bei keiner haben Sie die Arbeit begonnen. Wie kommt das? Wie erklären Sie sich das? Der Handwerker ist etwas irritiert und fragt zurück. Ja, wie hätte ich denn das machen sollen? Auf jeder Baustelle stand ein Schild, betreten verboten. Einige Menschen kommen gar nie dazu zu arbeiten. Man nimmt an, dass es diesem Arbeitslosen nicht darum ging zu arbeiten. Dem ging es darum zu sehen, wo kann ich eine Ausrede finden. Diese Predigt und dieser Text, den wir heute miteinander anschauen, ist nur für Leute, die arbeiten wollen. Nur für die. Für die anderen gibt es nichts zu hören heute. Leider. Es ist nur für Menschen, die verstanden haben, dass Gott einen Plan hat. Und die irgendwo in diesem Plan sich selber wiederfinden. Die glauben, dass Gott in seinem großen Plan einen hat für sie ganz persönlich. Dass ihr Name auf der Liste der Arbeiter irgendwo erscheint. Und dass ihr Name wichtig ist für dieses Projekt. Nicht so wichtig, dass alles um sie sich drehen würde, aber doch so wichtig, dass Gott selber diesen Namen auf diese Liste gesetzt hat. Trotzdem, wenn man das weiß, wenn man arbeitswillig ist, heißt das noch gar nicht, dass alles rund läuft. Wir alle kennen Situationen, wo man zusammenarbeiten will und überzeugt ist, dass das die richtige Sache ist. Und trotzdem gibt es Sand im Getriebe. Wir haben ein großes Auto, das steht irgendwo da unten am Bahnhof. Und wir hatten eine lange Depressionszeit mit unserem Auto. Aus irgendeinem Grund reagierte das Gaspedal nicht so, wie wir das wollten. Das heißt, man konnte auf der Kreuzung stehen, Vollgas drücken und es fuhr nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist? Das erste, zweite Mal denkt man, das ist irgendwie Luftblase im Dieseltank oder was auch immer. Man denkt, das geht wieder vorbei. Und dann hat man den Wohnwagen hinten dran, kommt aus den Ferien zurück und bleibt beim Gotthard hängen. Es ist einfach keine Leistung mehr da. Man bringt das Auto zur Werkstatt, die untersuchen das, die wechseln alles Mögliche vom Luftfilter bis zum Dieselfilter, die stellen die Elektronik neu ein und es geht trotzdem nicht. Man hat eine Depression, wirklich eine Depression mit dem Auto. Jedes Mal, wenn man das Auto steigt, geht es einem schlecht. Man hat ein Tief. Plötzlich, vor etwa 3 Wochen, hat sich diese Depression in Freude verwandelt. Wir hatten wieder mal so eine Durststrecke, viele, viele Hänger. Ich bin mit meiner Tochter gefahren im Auto, die macht den Lehrfahrausweis. Und das ist natürlich sehr, sehr hart, wenn eine Schülerin nebendran sitzt und das Auto funktioniert nicht. Wenn der Schüler nicht richtig funktioniert, das ist ja Sinn der Sache, dass man lernt. Aber das Auto, das müsste funktionieren. Und so brachten wir unser Auto in die Werkstatt. Ich habe gesagt, ihr müsst nochmal nachschauen. Ich habe den Eindruck, da spinnt etwas in der Elektronik. Ich kann machen, was ich will, Gas Vollrunde drücken, Halbrunde drücken, es reagiert nicht. Und er hat gesagt, okay, wir messen nochmal alles durch. Und er hat 2 Tage gebraucht und die Reparatur hat schlussendlich vielleicht eine halbe Stunde benötigt. Was war das Problem? Ein ganz kleines elektronisches Bauteil misst die Luftmenge, die in den Motor einströmt und rechnet in einem kleinen Computer, wie die Dieselmischung eingespritzt werden muss. Und dieses Teil, das die Luftmenge misst, war kaputt. Das hat gar nicht richtig gemessen, Fantasiewerte geliefert und der Motor war eigentlich immer nur auf Null. Wir waren total erleichtert. Aber es war uns auch eine Lektion. Es kann einmal so ein kleines Teil, das man nicht sieht, das Auto sieht von außen toll aus. Wenn der Motor läuft, tönt das auch toll. Und wenn es Leistung hat, hat es auch Kraft, einen Wohnwagen zu ziehen. Aber wenn dieses kleine Teil nicht funktioniert, dann ist alles kaputt. Das große Auto im Eimer. Man kann es nicht benutzen. Ein Bild dafür, dass manchmal Zusammenarbeit an ganz, ganz kleinen Dingen scheitert, die auch noch sehr versteckt sind. Also wenn man die immer so offensichtlich sehen würde, wäre das toll. Dann hätte jeder die Antwort. Aber oftmals ist es doch eher versteckt. Stellt euch vor, Gott ist ein weltlicher Firmenchef. Gott ist so etwas Ähnliches, aber viel größer. Aber würde ein weltlicher Firmenchef seine Mannschaft, was Zusammenarbeit angeht, dem Zufall überlassen? Und irgendwelche Stänkereien zwischen zwei Mitarbeitern könnten einen ganzen Betrieb lahmlegen. Würdet ihr von einem weltlichen Firmenchef erwarten, dass er da Vorsorge trifft? Ich würde das erwarten. Dass er eine Personalabteilung hat, dass er sich fest investiert, dass das Arbeitsklima gut ist. Wenn er das nicht macht, würde ich ihn einen nicht sehr nachhaltigen Chef nennen. Denn er wird erleben, wie seine Firma auseinanderbricht. Wenn er nachhaltig denkt, und das tun schon Menschen, wie viel mehr tut das Gott? Wird er dafür sorgen, dass diese kleinen Dinge auch funktionieren? Und um die geht es heute Morgen. Wir haben den Stiftshütten-Grundsatz letztes Mal bedacht und das stimmt völlig. Gott arbeitet mit dem, was wir mitbringen. Er arbeitet nicht mit Fantasie. Er tut Wunder und vermehrt das, was wir mitbringen. Aber er beginnt mit dem, was wir mitbringen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, möglichst viel zusammenzutragen, dass wir alles vor Augen hätten. Unsere Aufgabe ist es, damit zu beginnen, was wir haben. Und das entlastet sehr. Wenn wir diesen Text uns nochmal Revue passieren lassen, möchte ich zwei Grundgedanken nochmal herausgreifen, bevor wir an die Anwendung der Gaben gehen. Man muss das im Zusammenhang sehen, wie Gott diese Stiftshütte eingesetzt hat auf der Wüstenreise. Er hätte ja auch warten können und sagen können, wenn ihr dann in Israel seid, dann ist es Zeit, mir ein Haus zu bauen. Ich bin auch so unterwegs mit euch. Aber Gott wollte, dass die Israeliten sofort, nachdem sie gerettet wurden, dass sie durchs Rote Meer durchzogen und in der Halbinsel, auf der Halbinsel Sinai waren, ab diesem Moment wollte Gott, dass er bei ihnen sichtbar wohnen kann. Und das ist der Hauptgedanke der Stiftshütte. Wir lesen das in 2. Mose Kapitel 25, also 10 Kapitel vorher. Dort steht wörtlich in Vers 8, 2. Mose 25, Vers 8, Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich unter ihnen wohne. Das hat Mose auf dem Berg von Gott gehört. Gott möchte mitten unter seinem Volk sein, und zwar sichtbar, so dass es bemerkt wird. Wenn wir die Bibel bis ans Ende aufblättern, finden wir denselben Gedanken auf den letzten Seiten. Offenbarung 21 heißt es, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh, das ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Die Beschreibung der Stadt Jerusalem, die ein Bild ist für die neue Erde und den neuen Himmel. Jesus hat dasselbe gesagt. Sprich, über ihn hat Johannes geschrieben, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Gott will bei Menschen wohnen. Das ist der Grundgedanke all dessen, was hier geschieht. Dass Menschen hier beginnen, ihre Aufgaben zu erfüllen und mit ihren Materialien etwas zu ermöglichen auf dieser Erde, hat mit Gottes Plan zu tun, dass er bei uns wohnen will. Das braucht etwas Sichtbares. Wenn es ein schöner Gedanke bleibt, ist es ein wirkungsloser Gedanke. Das Zweite hängt damit zusammen. Gott bezieht die Menschen mit ein in das, was er hier tun will. Gott könnte auch sagen, ich spende vom Himmel eine fertige Stiftshütte. Es ist interessant, im Hebräerbrief wird beschrieben, dass das Bild der Stiftshütte sogar im Himmel existiert. Das Original quasi. Aber Gott wollte, dass die Kopie hier gebaut wird. Das, was hier auf der Erde ist, ist die Verwirklichung dessen, was im Himmel ist. Deswegen hat Gott im 2. Mose 25 Vers 2, Mose gesagt, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Dass jeder herausgefordert wurde, in diesem Plan seinen Teil einzugeben, dass er aktiv wird. Opfer, das ist das, was Menschen für Gott geben, ganz grob gesagt. Was sie mit Freude für Gott geben, würde die Bibel noch präzisieren. Opferung hat mit Freude zu tun, mit Begreifen, dass Gott hier etwas Großes tut. Deswegen wurde es verbunden mit dem Satz, jeden, der sein Herz dazu treibt, nicht jeder, der von seinem Herr dazu getrieben wird, jeden, den sein Herz dazu treibt. Das heißt, unsere Rolle als Menschen ist, dass Gott uns einbezieht in seinen Plan. Und das finden wir im Neuen Testament, beim Bau der Gemeinde. Wohnung auf dieser Erde gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Herz eines Menschen, und damit beginnt es. Und wenn mehrere solche Menschen zusammenkommen, in dessen Herzen Christus wohnen kann, dann entsteht eine Gemeinde. Dann ist Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus da, und dann ist Gemeinde da. In der Gemeinde wird Gottes Wille umgesetzt, so wie Jesus uns beten gelehrt hat. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so in der Gemeinde oder auf Erden. Wir können das vielfach austauschen. Denn die Welt können wir nicht prägen. Wer nicht will, der wird Gottes Willen nicht annehmen. Aber dort, wo man will, dort wird Gottes Wille geschehen. Und das ist hoffentlich die Gemeinde. Das heißt, ich fasse diese zwei Gedanken kurz zusammen. Gott will bei uns wohnen und er möchte, dass wir ihm die Wohnung bauen. Das ist das große Ziel, das eigentlich in der Stiftshütte modellhaft uns dargestellt wird. Und das ist übertragbar auf die Gemeinde. Auch die Gemeinde ist eine Verwirklichung von Gottes Wille, dass er bei Menschen wohnt. Wir haben eine riesengroße Vision. Das ist riesengroß. Gott wohnt hier. Und die Frage ist, hat Gott mich im Innersten überzeugen können, dass Gemeinde wirklich das ist? Dass es letztlich darum geht, dass Gott hier wohnt. Nicht, dass alles in Erfüllung geht, dass ich mir über Gemeinde so an Gedanken mache ein Leben lang. Und die ändern sich manchmal mit den Bedürfnissen. Zuerst will man eine tolle Jugendarbeit, dann wünscht man sich gute Unterstützung als Eltern, dann kommt das Mittelalter, dass man denkt, ich will noch was Neues anpacken, und dann kommt das Alter. Und so wechseln die Bedürfnisse an die Gemeinde von uns Menschen ständig. Und das ist auch normal. Aber das Wichtigste ist nicht das. Das Wichtigste ist, dass Gott hier ist und auf all diese Bedürfnisse mit seiner Gegenwart antworten kann. Wir sind so weit, dass wir jetzt an die Geschichte gehen können. Wir haben das Umfeld im Blick. Gott möchte hier wohnen und Gott möchte, dass wir mitbauen an dieser Wohnung. Und jetzt geht es konkret darum, wie das geschieht. Ich habe einige Beobachtungen zu diesem kurzen Abschnitt über Bezalel und über Oholiab und Mose und das Volk und all die Handwerker, die später im nächsten Kapitel noch mit dazukommen, für mich angestellt. Ich möchte euch einfach in drei einfachen Gedanken, ich hoffe, die sind einfach zu behalten, mit in diese Beobachtungen nehmen. Ich lese zuerst den Abschnitt wieder aus 2. Mose 35, die Verse 29 bis 35. Alle Männer und Frauen Israels, die gern zu dem Werk beitragen wollten, das Jahwe durch Mose angeordnet hatte, brachten Jahwe ihre freiwillige Gabe. Da sagte Mose zu den Israeliten, seht, Jahwe hat Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Bevor wir auf die Person von Bezalel und Oholib kommen, habe ich noch dazu gefügt, aus dem letzten Abschnitt, dass alle, die ein freiwilliges Anliegen hatten, mitgewirkt haben. Das steht auch im nächsten Kapitel, im Kapitel 36, dass zahlreiche Handwerker mit teilgenommen haben, Frauen und Männer, die gearbeitet haben, gewebt, gestickt, gehobelt, geschmiedet. Es fällt mir auf, dass das allererste, was bei beiden, also bei allen, bei dem Volk, das mitgeholfen hat, und bei Oholiab und Bezalel genannt wird, ist das Herz. die gern zu dem Werk beitragen wollten oder andere Übersetzungen schreiben, die ein williges Herz hatten. Ein williges Herz. Was Gott macht, das beginnt im Herzen. Wenn Gott Gemeinde baut und aufbaut, dann beginnt das im Herzen von einzelnen Menschen, nicht in Programmen, auch nicht in gemeinsamen Visionen. Es beginnt im Herzen. Und da frage ich mich, hat mein Herz diesen Antrieb? Und es tut mir wieder gut, wenn ich die ganze Geschichte lese. Wir haben von Mose, jetzt 2. Mose 25 gelesen, wo Gott diese Vision Mose gegeben hat. Was ist zwischendurch passiert? Mose war auf dem Berg. Das Volk Israel hat sich von Gott abgewendet, hat ein goldenes Kalb gegossen, mit Handwerken, mit Material aus Ägypten, mit viel Gold. Und sie sind von Gott abgefallen. Gott war nicht mehr in der Mitte. Ein selbstgemachter Jahwe war in der Mitte. Sie haben dem schon Gott gesagt. Und sie meinten vielleicht auch, das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Aber wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihn so haben, wie wir ihn wollen. Und dann kam Mose vom Berg herunter, sah das, war tief entsetzt, hat die 10-Gebote-Tafeln zertrümmert, ist voller Leid wieder auf den Berg, hat gestraft, gemahnt. Und Gott hat gesagt, fang nochmal neu an. Ich gebe die Gebote noch einmal neu. Die Herzen müssen verändert werden, würden wir heute sagen. Da ist noch nichts passiert. Bringen wir das zusammen mit dem freiwilligen Herzen. Das kann durchaus sein, dass es noch nicht so ist. Paulus schreibt davon, alle, die sich von der Natur bestimmen lassen, also von ihrer Natur, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Freude. Dort beginnt eigentlich das Positive, wo das Negative noch ist. Wo noch gar nichts ist von Gottes Vision. Wo Gottes Geist kommt und Umkehr bewirkt. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die Botschaft von der Umkehr und das Geschenk des Heiligen Geistes in einem war. Ich bin überzeugt, Gottes Geist hat gewirkt an den Menschen, dass sie umgekehrt sind. Und als sie umgekehrt waren, hat Petrus gepredigt damals, kommt und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes, weil Gott die all denen schenkt, die umkehren. Also erste Priorität, wenn wir bauen, ist nicht das Bauen, sondern das Herz. Das Herz, in dem Gottes Geist wohnen kann. Ich habe mal miterlebt in einer Gemeinde, in der ich kurz nach dem Studium war, 2 Jahre. Die hatten eine Nachbargemeinde im gleichen Ort. Und das war die Zeit der großen Gemeindeprojekte oder der Gemeindemodelle, wo man geschaut hat, wie macht man es richtig, wie kann man Menschen erreichen. Und das war eigentlich etwas Gutes. Man wollte evangelistisch tätig sein in dieser kleinen Stadt in Bern, also im Kanton Bern. Leider habe ich dann mitbekommen und miterlebt in diesen 2 Jahren, wie sich diese Gemeinde gespalten hat. Wegen einem guten Ziel. Man wollte eigentlich Menschen für Jesus gewinnen und man hat sich über das Wie, dass man das macht, so zerstritten, dass es 2 Gemeinden gab. Und dieses kleine Dorf in Bern könnt ihr euch, oder kleine Kleinstadt in Bern, könnt ihr euch vorstellen, dass sie das mitbekommen hat. Es gab ein schönes, großes Gemeindegebäude vorher, nachher waren nur noch die Hälfte Leute drin. Und es gab einen Verein mehr in diesem Dorf. Und es gab etliche, die gingen gar nirgendwo mehr hin, weil sie genug hatten. Furchtbare Geschichte. Es ist für mich eine Illustration dessen gewesen, dass Gott beim Herzen beginnen möchte. Es ist ein Zeichen, wenn etwas schief läuft, dass hier nachgebessert werden muss. Warum achte ich plötzlich meine Geschwister so gering? Kann das noch sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Oder hat Gott hier nicht eine Botschaft, halt, kehr um? Ich möchte dir meinen Geist schenken. Mein Geist verbindet. Mein Geist zeigt, wo die Einheit ist. In Epheser ist ein ganzes Kapitel darüber, wie Gottes Geist Einheit schafft. Und es wird dort beschrieben, dass Einheit ein Geschenk ist. Und nicht gemacht wird von Menschen, sondern ein Geschenk ist, das wir bewahren müssen. Das ist toll, dass es so ist. Ich finde das toll. Wir können eigentlich beim Haben beginnen. Wieder beim Haben. Wir beginnen beim Haben, das Gott schenkt, und bewahren das, vermehren das. Ich weiß nicht, ich kenne eure Gemeinde nicht. Vielleicht ist es für euch kein Problem. Bei uns ist es ab und zu eins. Ein nächster Gedanke. Wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe, wie Bezalel und Oholiab und später dann im nächsten Kapitel die vielen einzelnen ungenannten Helfer, die mitgearbeitet haben, wie die bestimmt wurden und wie es immer heißt, berufen und von Gottes Geist ausgerüstet, ist mir etwas aufgefallen. Heißt das nichts anderes, als dass alle Arbeiter, die an einem Projekt wie der Gemeinde oder damals der Stiftshütte mitarbeiten, von Gott gegeben sind? Mit Stichwort, dick unterstrichen, gegeben. Gegeben. Projektplaner haben dieses Wort auch in ihrem Wortschatz. Sie sagen, was ist gegeben? Was haben wir? Und ihr merkt, ich reite auf diesem Haben. Das ist Haben-Prinzip. Gott gibt und das ist Haben. Jeder Kopf in der Gemeinde, jeder einzelne Charakter, ob Mann oder Frau, ob Jugendlicher oder älter, ob gereift oder unreif, spielt keine Rolle. Jeder dieser Menschen, die von Jesus gerettet sind, sind im Haben der Gemeinde, sind gegeben. Wir haben am Anfang durch den Witz noch gehört, es gibt auch solche, die arbeiten nicht mit. Die sind auch gegeben. Da funktioniert etwas noch nicht. Deswegen ist hier im Text noch besonders betont, die ein freiwilliges Herz haben. Also die gegebene Menge zum Aktivarbeiten ist kleiner, als die gegebene Menge eigentlich wäre. Das ist eine Herausforderung. Und die braucht sehr viel Geduld. Weil mit Druck und mit Gewalt kann man diese Frage nicht lösen. Manchmal versuchen wir das mit Pro-Kopf-Aufgaben oder wir versuchen das mit Appellen oder zumindest mit einer Vision, dass man sie gewinnen kann. Wo es klappt, ist es super. Aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir das können. Denn Freiwilligkeit entscheidet sich im Herzen des Einzelnen. Diese Grenze müssen wir akzeptieren. Ich habe mich entschlossen als Leiter in unserer Gemeinde oder Mitleiter, ich bin nur einer von vielen, dass ich diese Haltung einnehmen möchte, ich werde niemand zwingen. Ich werde nur warten auf Freiwillige. Ich mache es wie Gideon. Wir arbeiten mit denen, die Gott uns gegeben hat, die schon wollen. Und die, die Gott gegeben hat, die noch nicht wollen, die hoffe ich, dass sie wachsen. Dass sie angesteckt werden, dass Gottes Geist auch in ihnen wirken kann, dass sie plötzlich erkennen, das ist ja das Wichtigste. Nicht mein Projekt daneben dran ist irgendwas, sondern Gott mit mir in meinem Leben und in dem Leben der Gemeinde. Wenn Arbeiter geschenkt sind, dann gibt es für mich eine logische Reaktion. Dann sollten wir dankbar sein. Für ein Geschenk danke ich und ich wertschätze es. Und ich sehe im Geschenk auch die Liebe dessen, der mich beschenkt. Ich finde Geschenke an sich schön, aber ich finde noch viel schöner, wenn ich merke, meine Frau hat ein Jahr lang sich überlegt, was sie mir schenkt. Und es ist für sie eine große Freude, das zu tun. Und sie sagt mir jetzt schon, ich habe ein schönes Geschenk für dich im Juli. Geh nicht an den Briefkasten, sonst merkst du vielleicht was. Und ich halte das natürlich ein. Außer kürzlich, als der Postbote kam und mir so einen Stapel Einschreiben brachte. Ich habe gedacht, hoffentlich ist kein Geschenk dabei. Es war keins dabei. Wenn wir geschenkte Mitarbeiter haben, dann sollten wir Gott von Herzen danken. Das hat Paulus ständig getan. Paulus hat ständig gedankt, ich danke Gott in meinem Herzen für euch, weil ihr Jesus Christus gehört, weil ihr zur Gemeinde gehört. Und ihr seid wertvoll, weil Gott euch geschenkt hat. Und alles andere kommt in zweiter Linie. Vielleicht kann ich euch anregen, dass ihr das mal im Gebetsabend aufnehmt und versucht mal eine Liste zu machen, was hat Gott euch an Menschen geschenkt. Und so jeden sich Gedanken zu machen. Wir tun das als Leitung regelmäßig, dass wir an unserem Gebetsmorgen sagen, wenn wir sonst nichts Konkretes zu beten haben, dann danken wir für die Leute. Das tut sehr gut. Das weitet plötzlich den Blick für das, was Gott tut. Und dann komme ich zum Letzten. Mal schauen, wo ich die Unterlagen habe. Ja. Was mich eigentlich am ersten gepackt hat, ist jetzt am letzten in der Liste. Mich hat dieser Text gepackt, weil hier von Leitung gesprochen wird. Leitung in Form von Anleitung, Leitung in Form von Kenntnissen, aber Leitung vor allem in Form einer Berufung von Gott. Bezalel und Oholiab, das sind sonst keine Riesenpersonen gewesen. Die waren keine Heerführer, die waren keine Priester. Aber Gott hat sie gemacht und geschaffen mit einem Ziel, dass irgendwann, wenn die Aufgabe kommt, die zu ihnen gehört, dass sie dann diese Rolle einnehmen, die er schon von Anfang an gedacht hat. Ich kann es nicht anders deuten, als dass Mose hier immer sagt, Gott hat berufen. Gott hat schon vorbestimmt, hier ist der Oholiab, der ist jetzt im richtigen Alter. Der hat die richtigen Kenntnisse. Ich habe mir sehr viel Gedanken über diese Leitungsaufgabe von Oholiab und Bezalel gemacht. Ihre Gabe bestand darin, dass sie Abläufe eins nach dem anderen abarbeiten konnten, die sahen, die Kenntnisse hatten und dazu, als Wichtigstes, wussten, wie Gott das möchte. Also ihre Gabe war nicht nur handwerklich, sie war geistlich handwerklich. Das macht uns Mut. Es gibt nicht nur die typischen geistlichen Gaben. Jede Gabe soll eine geistliche Gabe sein. Jede Gabe kann für Gottes Reich eingesetzt werden, wenn sie Geist befeuert wird. Wenn Gottes Geist darin zu leben beginnt und sie einsetzen beginnt. Die gleichen Handwerker haben vielleicht vor einiger Zeit das goldene Kalb modelliert. Und dann sind sie umgekehrt, hoffentlich. Das heißt, das ganze Volk hat Buße getan. Ich rechne, sie sind umgekehrt. Sie haben begriffen, wir haben einen Götzen gemacht. Und dann wurden die gleichen Gaben, die sie hatten, geistlich. Vorher waren sie dämonisch. Und plötzlich waren die Gaben geistlich und haben zu dem gedient, das Gott eigentlich wollte. Könnt ihr euch vorstellen, ganz praktisch, wie das aussah? Der Mose an der großen Volksversammlung stellt Oholiab und Bezalel vor. Die kommen vor die große Menge, das waren ja viele Leute. Und nicht alle haben alles verstanden. Nachher wurde in den Stammeszelten gesprochen. Wer ist denn das? Kennst du den? Ja, ich habe Gutes gehört von dem. Ich glaube, dem können wir vertrauen. Es heißt später, dass sich viele gemeldet haben und mitgearbeitet haben. Das heißt, als nächster Schritt, der uns hier nicht berichtet wird, ausführlich berichtet wird, wurde eine Organisation vorgenommen. Das heißt, Bezalel und Oholiab haben ihre Kenntnisse zuerst angewandt, um diese Menge an Arbeitern zu formieren. Was kannst du? Wo bist du gut? Gehst du mal zu den Webern? Gehst du mal zu den Spinnern? Du kannst gut sticken, du bist bei den Holzbearbeitern. Wir machen mal eine Einteilung. Und dann setzen wir mal bei euch überall wieder Verantwortliche ein, die für das verantwortlich sind, Holz bereit machen, Holz veredeln, Holz mit Gold überziehen, Ringe anbringen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Ablauf war? Das ist eine Riesensache gewesen. Und in dieser Riesensache wurde ihre Gabe nötig. Sie mussten wissen, was nacheinander kommt. Sie mussten die Arbeit aufgliedern können. Und jetzt mache ich den Sprung zu der symbolischen Stiftshütte, zu der Gemeinde Jesu. Auch in der Gemeinde Jesu braucht es sehr, sehr viel Übersicht. Und nicht alle haben die. Man kann in einem Bereich arbeiten und fähig sein, Weber sein, Spinner sein und sagen, das ist meine Aufgabe. Aber ich brauche jemanden, der mir zeigt, wo ich das tun kann. Wo in diesem großen Betrieb braucht es denn einen, der Kinder hütet? Wo in diesem großen Betrieb braucht es einen, der gut zuhören kann? Das mache ich gern. Oder ich helfe lieber mit den Händen, als dass ich mit dem Mund rede. Wir haben eine Menge von Gaben von Gott in die Gemeinde bekommen und in jedem Gesicht hintendran hat Gott eine ganze Liste, was dieser Mensch gut kann. Und wenn Gottes Geist diese Gaben einsetzen kann, dann wird die Gemeinde Überfluss an Gaben haben. Paul hat vorher erzählt, wir haben das erlebt in dieser Doppelpunktwoche. Das war so eine Spezialwoche. Alles ist etwas anders wie im normalen Betrieb und das tut sehr gut in der Gemeinde. Plötzlich kommen so gefestigte Gefüge auseinander. Andere sagen, das kann ich doch auch gut. Und jetzt an dieser Tageszeit geht es mir sogar sehr gut. Und plötzlich arbeiten sie mit. Und dann wird etwas von diesem Code hinten dran sichtbar, den Gott geschrieben hat. Die Aufgabe der Leitung ist hier, dass sie das erkennen kann. Dass sie ihren Dienst vom Leiten versteht, dass andere zum Zug kommen können. Leiten heißt dienen. Paulus lehrt das so. Er sagt, Leiten ist nicht Herrschaft ausüben. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid... Nein, Petrus schreibt das. Petrus schreibt das an seine Mitleiter. Denkt nicht, dass ihr die Herren seid in der Gemeinde. Denkt, dass ihr die Vorbilder seid, die vorausgehen, die anleiten. Älteste sind Leiter, die den Blick aufs Ganze behalten sollen und auch Zeit dafür haben sollen. Und wehe, wenn das nicht mehr geschieht. Wer soll das sonst machen in der Gemeinde? Außer denen, die Gott speziell dazu berufen hat. Dann gibt es Leiter, die einen Bereich übersehen, die in etwas sehr gut sind, die eine Fähigkeit haben, die niemand anders hat. Wir haben so jemand erlebt, der konnte eine Gruppe Menschen im OK anleiten, weil er methodisch genau das beherrscht, was diese Gruppe brauchte. Den Prozess kannte. Wie fangen wir an von dem, was wir wollen, bis wir das umsetzen? Und das ist Leitungskills, sagt man heute. Da braucht es Leute, die wissen, was technisch möglich ist. Was man jetzt auf den Flipchart schreibt, dass es kein Chaos gibt. Das braucht Gaben. Es muss nicht sein, dass einer, der das beherrscht, auch die ganze Gemeinde im Blick hat. Das muss nicht sein. Es kann sein, dass er ein Projektleiter ist und dass er für diese Aufgabe genau seinen Platz hat und nachher wieder abgeben kann, weil das andere würde ihn überfordern, weil er vielleicht so detailliert alles durchdenkt, dass es ihm den Kopf verplatzt. Oder dass er immer wieder etwas Neues braucht, das ihn herausfordert, und in der Gemeindeleitung wäre er versorgt. Er wäre in der Garage. Und man würde merken, er versauert dort. Habe ich alles schon miterlebt. Die Aufgabe von Leitung ist mobilisieren und ermöglichen. Es gibt aber auch ein Gegenstück zur Leitungsaufgabe. Und das heißt geleitet werden. Geleitet werden ist auch etwas, das man können muss. Es ist nicht explizit als Gabe genannt. Vielleicht schon, vielleicht in der Gabe des Dienens. Des Unterstützens heißt das ja. Dienen im Neuen Testament ist das Wort dahinter der Beruf, den mein Sohn gerade lernt. Der Tischdiener. Der Restaurationsfachmann, würden wir heute sagen. Der fragt, womit kann ich Ihnen dienen? Was hätten Sie gern zu essen? Wie kann ich Ihnen den Aufenthalt hier möglichst schön und angenehm machen? Er behandelt Sie freundlich. Er macht es gastlich. Das ist die Aufgabe eines Dieners. Wie würde es wohl laufen, wenn das Miteinander von Leiten und geleitet werden nach Gottes Plan liefe? Wenn die Leiter nicht Herrschaft ausüben, sondern fördern? Und wenn die Geleiteten nicht denken, der trampelt mir auf dem Rücken herum, sondern fragen, wie kann ich ihn unterstützen? Wie kann ich Diener sein, dass er seine Aufgabe tut, damit wir miteinander gut arbeiten können? Manchmal wechselt das sogar von der Rolle zu der Rolle. Und das ist gut. Dass Leiter wieder zu Dienern werden. Ich habe jetzt am Samstag einen Geigennachmittag miterleben dürfen. Meine Tochter lernt Geige. Und sie haben einen wunderschönen Nachmittag gestaltet mit Kuchen und Jazzgeigen. Es war herrlich. Und was mich beeindruckt hat an diesem Nachmittag, war, dass der Musikschulleiter mit normalen Kleidern, nicht mit dem Anzug, sondern mit normalen Kleidern am ersten Tisch saß und der Gango war, der Musikschulleiter. Und ich habe ihm nachher die Hand geschüttelt, ich kenne ihn gut, und habe gesagt, ich finde das bemerkenswert, dass du als Leiter der Musikschule ein solcher Unterstützer bist für diese jungen Leute und für die Musiklehrerin, die den Kopf voll zu tun hat, die Jugendlichen jetzt anzuleiten. Er hat gesagt, wenn ich merke, dass meine Musiklehrer einen Einsatz leisten, der unserer Musikschule gut tut, dann unterstütze ich von Herzen gern. Das ist ein Modell, wie Gott sich das vorstellt. Jesus war sich nicht zu schade für vieles, das eigentlich Dienst war. Er war nicht der Oberherr, der immer ging und alle mussten ihn bedienen. Und jetzt kommt der große Meister. Jesus hat die Schürze umgebunden, die Füße gewaschen. Er hat sich mit den Einzelnen abgegeben, hat sich verspotten lassen. Das ist das Bild von Jesus und der Plan, den Gott hat mit Leitern. Noch ein paar Anwendungsbeispiele aus diesem Gedanken. Gaben kommen durch Gottes Geist und die Leitungsgabe auch. Und sie dient dazu, dass eigentlich die Funktion reibungslos funktioniert. Ein Gedanken zur Leitung soll das Ganze im Blick haben. Das ist so eine Sache. Wie kann man das als Mensch? Ich habe in dieser Geschichte finde ich, dass Mose wahrscheinlich der ist, der das Ganze im Blick hatte und Bezalel und Oholiab die Spezialisten waren. Denn das Volk aus Ägypten nach Kanaan führen war die große Aufgabe und das Volk bei Gott behalten war die große Aufgabe und die hat Mose und Aaron miteinander getragen. In dieser großen Aufgabe war die kleine Aufgabe die Stiftshütte. Und die hat jetzt Bezalel und Oholiab übernommen. Und die haben nur dieses Projekt verfolgt. Die haben nicht geschaut, wohin geht jetzt die Wolkensäule? Wie kann ich jeden Tag im Zelt der Begegnung sein, wie Mose das war? Wie kann ich auf Gott hören, was ist jetzt dran? Wie gehen wir mit den Feinden um, wenn sie kommen? Das war Mose. Das war das große Ganze. Ich finde das bemerkenswert, wie das damals funktioniert hat. Sicher, wir wissen nicht jedes Detail und es gab auch damals Spannungen. Aber das ist für mich ein Traum, dass Gemeindeleitung sich versteht, immer wieder sich zurückzuziehen zu Gott und zu sagen, wo ist dein Anliegen? Wir als Gemeindeleitung, wir brauchen die Retret. Wir haben im Betrieb des Jahres immer so viel, dass wir vor die Nase eigentlich nicht weit hinauskommen. Und an der Retrette, da lassen wir alles andere liegen. Und da gehen wir nur hin leer, wenn es geht, irgendwo einen schönen Ort, dass wir ganz weg sind von Einsiedeln. Und dann kommen wir die Frage zu Gott, also Einsiedeln ist schon schön, dann kommen wir mit der Frage zu Gott, was ist jetzt dran? Was möchtest du sagen? Und ich habe es noch nie erlebt, dass uns Gott nichts gesagt hat. Das können dann auch Bereichsleiter tun. Das können auch alle die tun, die einen kleinen Bereich haben und sagen, ich möchte für diesen Bereich genauso fragen. Aber ich muss es zum Glück nicht für alle Bereiche. Diese Aufgabensicht ist sehr wichtig, dass es gut funktioniert. Es gibt Vertrauen. Vertrauen zueinander, dass die einen auf Gott hören und die anderen bereit sind, wieder zuzuhören. Das ist kein Machtthema. Jetzt haben wir von Gott gehört und ihr müsst jetzt. Wenn die Leiter ihr Herz bewegt ist, wird die Gemeinde spüren, was sie bewegt. Und es braucht manchmal nicht die geschliffenen Sätze der Vision, die man irgendwo im Web veröffentlicht. Wir machen das ab und zu auch. Aber wir wissen eigentlich, Leben tut das nicht von denen. Manchmal war es spannend, dass wir Besuch bekamen und jemand hat unsere Webseite gelesen und hat gesagt, das finde ich toll, wie das für euch geschrieben ist. Und unsere Gemeinde hat gesagt, das wissen wir nicht, dass das im Web steht. Aber wir machen das, ja. Das ist gut so. Wie können Menschen mit besonderem Know-how eingefügt werden und auch sich einfügen lassen? Ich habe mal ein sehr negatives Beispiel erlebt. Entschuldigung, dass ich mit dem Negativen beginne. Aber das lehrt mich sehr viel. Wir hatten mal einen Musiker, der wirklich begabt war als Musiker, und er hatte in seinem Kopf ein Erfolgsmodell, das hieß, ich muss von meiner Musik leben können. Das hatte er in seinem Kopf. Und dann kam er in die Gemeinde und wurde Mitglied, und alles, was er eigentlich tat, zielte darauf hin, dass er einmal von der Gemeinde angestellt wird als Musiker. Und wir sind eine kleine Gemeinde, uns reicht es nicht mal für einen ganzen Pfarrerlohn. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bei unserer Gemeinde ausgelöst hat. Wenn jemand kommt und dann an der GV den Antrag stellt, ich möchte gern, es kann ja nur 5% sein, aber ich möchte gern angestellt werden, weil ich habe diese Vision. Das endete nicht gut. Er ist dann schließlich weggezogen. Für uns zur Erleichterung. Schade, denn er hatte Gaben und hätte die sehr gut einsetzen können. Aber er hatte nicht die Bereitschaft, sie in einem Umfeld einzusetzen, das er nicht ändern konnte. Ich habe ihm tausendmal versucht zu erklären, wenn du in einer Gemeinde bist, die 5000 Mitglieder hat und die haben einen Musikdienst und die brauchen so jemand wie dich, da wärst du am richtigen Platz. Aber wenn du mit dieser Forderung an die Gemeinde kommst, die das gar nicht kann, was machst du? Aber ich habe die Vision von Gott. Das ist ein Beispiel dafür, dass man Spezialkenntnisse haben kann und sich nicht integriert. Das ist sehr schade. Sie gehen der Person verloren, denn die hat nur Frust. Und sie gehen der Gemeinde verloren und sie gehen Gott verloren. Er hat das mal so ausgedrückt, nachdem dass ich ihn gefragt habe, wie geht's dir so beim Musizieren? Und ich musiziere auch sehr gern. Und ich habe auch mit ihm sehr gern musiziert, wenn er dann mal gut drauf war und uns nicht gefordert hat. Dann hat er gesagt, jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde musiziere, dann fühle ich mich wie in eine Gießkanne, die ihren wertvollen Inhalt einfach auf die Straße gibt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das verinnerlichen. Das passiert manchmal ganz subtil. Da passe ich nicht rein, oder die müssen erst das und das und das und das mal machen, bevor ich dann meine Gabe einsetze. Es ist heilsam, wenn man ein negatives Beispiel umsetzen kann ins Positive. Und wie macht man das? Sich selber auch sehen als Geschenk. Als Geschenk, das Gott den anderen schenkt. Gott wird schon dafür schauen, dass ich auch leben kann. Meine Erfahrung ist das. Und ich habe manchmal von wenig leben müssen, aber es hat immer Überfluss gegeben. Noch einen letzten Gedanken. Alle sollen mobilisiert werden können. Das ganze Volk soll eigentlich mitarbeiten können. Sie konnten das einerseits durch ihre Spenden und andererseits durchs Mittun. Und vielleicht waren das nicht die gleichen. Vielleicht hatten die einen Materielles zum Geben, aber nicht viel Zeit. Und die anderen hatten viel Zeit, aber wenig Materielles. Das ist auch heute noch so. Uns beschäftigt im Moment in der Gemeinde so die Nachwuchsfrage, weil die sicher auch als Thema ab und zu haben. Wir haben eine Generation, die kommt und wir fragen uns, was müssen wir jetzt tun, damit in 10 Jahren eine Gemeinde da ist, die von diesen Menschen, von diesen jungen Menschen mitverantwortet wird, die ihren Platz einnehmen. Und dann haben wir unsere Jugendbereiche durchgeschaut. Wir machen das auch beim Gebetsabend. Und das, was gut sichtbar ist, das ist herausgeleuchtet. Zum Beispiel das Jungschau-Team. Weil da geschieht sehr viel Gutes. Mitarbeiterförderung von klein auf über Minileiter. Und dann möchten die gern mitmachen und besuchen Leiterkurse. Das ist super. Aber es sind nicht alles Jungschau-Typen. Und in unserer Gemeinde hat es viele Mädchen, die gehen nicht gern in den Wald und haben nicht gern Lehm an ihren Socken. Die basteln lieber im Kleinen, Stillen. Die sind etwas scheu. Die haben nicht gern Rammelspiele wie die Jungen, wo man sich mit Knüppeln verfolgt durch den Wald und Tanzapfen wirft. Also die einzige Jungschau ist so. Also das gehört zu uns. Und wir haben uns jetzt gefragt, wie können wir auch die Jugendlichen sehen, die in diesem Raster nicht drin sind. Und wir haben plötzlich entdeckt, es gibt ganz, ganz viel. Wir haben hinten an der Technik nur unter 16-Jährige. Einen, der sie anleitet, und die anderen sind auch sehr jung. Das ist toll. Wir haben unter den Musikern 13-Jährige, 14-Jährige, die jeden vierten, dritten Sonntag mit ihrem Cello oder ihrer Geige oder ihrer Flöte kommen und mitarbeiten. Und wir plötzlich entdecken, wie den Wert, den das hat. Es ist nicht einfach Mithilfe, so ist schön, dass ihr auch noch da seid. Das ist Gemeindebau für in 10 Jahren. Oder wir haben Jugendliche, die Kinder mit Leidenschaft hüten. Manche haben schon gesagt, die wollen wahrscheinlich nicht im Gottesdienst sein. Darum melden sie sich denn für die Hüte. Ja, das kann schon sein. Aber es darf ja auch sein mit 12. Da versteht man noch nicht alles. Aber plötzlich entdeckt man, was hier geleistet wird unter diesen Kinderhütenden. Das ist toll. Die übernehmen Verantwortung. Die erzählen biblische Geschichten. Ist vielleicht für sie jetzt wichtiger, als dass sie eine hochstehende Predigt hören. Vielleicht lernen sie mehr. Und wir haben Jugendliche, die haben kürzlich, weil sie an der Mission-Konferenz waren und von einem Projekt gehört haben, sich jetzt ein Dreivierteljahr nach der Konferenz entschieden, ein Benefits-Projekt zu machen, zu basteln zu Hause und dieses Gebastelte in der Gemeinde zu verkaufen. Und sie haben fast 1000 Franken miteinander verdient. Das sie jetzt überweisen, hat auch noch Spenden dabei gehabt. Also nicht 1000 Franken nur verkauft, aber sie haben etwas bewegt. Und ich freue mich darüber. Vielleicht macht euch das auch Mut, die kleinen, auch verborgenen Dinge zu sehen, wo Einzelne zur Mitarbeit kommen. Und sei es nur etwas ganz Kleines. Ich hoffe, wir haben diesen großen Bogen im Kopf. Gott möchte bei uns wohnen. Er möchte, dass wir mitarbeiten. Und jetzt in diesem Großen ist Leitung notwendig. Und Leitung heißt geleitet werden und zu leiten. Und beide, die Geleiteten und die Leiter, können sich und müssen sich gegenseitig unterstützen. ich bin jetzt lange in der Leitung und man sagt, das ist vielleicht nicht gut. Ich für mich erlebe es als sehr gut, dass ich plötzlich merke, wo die Defizite sind, wo ich früher als junger Pastor gemeint habe, alles funktioniert so automatisch. Und jetzt merke ich, wie wichtig, dass die Rückmeldungen sind. Wie wichtig. Und es ist toll, wenn man plötzlich nicht mehr Kritik fürchtet, sondern denkt, da kommt etwas, das mir hilft zu leiten. Es muss auch so kommen. Wenn nur Kritik kommt, ist es schwierig. Deswegen ist es eine Aufgabe, die gegenseitig ist. Wie können Leiter den anderen den Weg möglichst oft öffnen? Und wie können Geleitete den Leitern Unterstützung geben, etwas zu sehen, was sie nicht sehen können? Die Detailsachen, die sehen die Leiter nämlich nicht. Deren Aufgabe ist der große Blick. Und die Details, die sieht man in der Arbeit. Wir hatten im Militär einen Hauptmann, als ich in der RS war. Der war aus dem Handwerk und ich habe das sehr geschätzt. Und der war auch unsicher, der hat seine erste Rekrutenschule. Aber der hat etwas sehr gut gemacht. Und das habe ich nie vergessen. Als er gemerkt hat, dass bei uns Missstimmung auftrat, weil einige Offiziere über die Stränge geschlagen haben und uns ziemlich mies behandelt haben, hat er nicht zuerst mal die Offiziere alle gemaßregelt und uns nichts gesagt, sondern hat die ganze Mannschaft ohne die Offiziere zusammengenommen und gesagt, heute Abend ist Kropflehrete. Heute Abend möchte ich wissen, wie es euch geht. Und das war spannend. Das war ein Experiment. Ich habe auch etwas mich gefragt, wie kommt das an diesem Abend? Aber das war gut. Der hat sehr viel aufgenommen, nachher wurde das Klima spürbar besser. Ich mache euch Mut. Als Leitung, ab und zu braucht es ein Kropflehrete, Forum heißt das bei uns. Da darf man sich einbringen, man darf alles sagen. Wenn es verletzend wird, schreiten wir ein. Es gibt gewisse Spielregeln. Aber wenn man das geübt ist, ist das wunderbar. Und plötzlich passiert es auch zwischendurch. Dass einer sagt, du, ich habe was beobachtet, das sollten wir das und das beachten. Und plötzlich sind die Details auch in der Leitung. Denkt an dieses große Riesenprojekt. Ich habe gestaunt, ich habe die Geschichte nochmal gelesen gestern. Ein Brett der Stiftshütte war 5 Meter lang, einen Dreiviertelmeter breit, mit Gold beschlagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Brett. Die wurden so zusammenmontiert zu den Wänden. Nur schon diese Dimension zeigt uns, dass wir, oh, da ist was Großes im Tun. Gemeinde ist noch größer. Da hat es mit Menschen zu tun, die sind noch holziger als Bretter. Manchmal. Und sie müssen gehandelt werden. Ich wünsche uns, dass Gott uns hilft mit seinem Geist. Und ich bete. Vater im Himmel, danke vielmals für deinen Plan. Danke vielmals für deinen Geist, wo beides miteinander verbindet. Die Kraft und der Plan, wo uns hilft. Und also möchte ich dich um Segen bitten. Segen von dir mit aller Weisheit und allem Einblick, was es braucht. Dass du die Leiter in dieser Gemeinde berufst nach dir, stärkst. Dass du ihnen Unterstützung schenkst durch Gaben von anderen. Und ich bitte für alle, die geleitet sind, dass sie ihre Aufgabe gerne machen können. Dass sie von der Weisheit von der Leitung profitieren können. Dass ihr könnt mithelfen, unterstützen, damit das Ganze auch läuft. Herr, ich danke dir für deinen Plan. Er spiegelt die Gemeinschaft, die du hast, und das Miteinander. Und ich danke dir, dass du in dem gegenwärtig bist, und das ist die Wohnung. Die Wohnung von dir unter uns. Amen.